Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute geht es um ein ernstes Thema, was euch früher oder später alle irgendwann betreffen wird, auch wenn eure Kinder noch klein sind. Es geht um Schule und ich freue mich wirklich sehr auf meinen Gesprächspartner heute. Das ist Bob Blume. Ihr kennt ihn vielleicht auch als den Netzlehrer. Er ist super engagierter Lehrer, einmal im Klassenraum, aber eben auch in den sozialen Medien, in Büchern, in Radiosendungen. Er setzt sich für ein neues Schulsystem ein. Es muss besser werden, sagt er, und darüber sprechen wir heute. Und ich freue mich erstmal und sage liebe Grüße und guten Morgen.
Guten Morgen, schön, dass ich dabei sein kann.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt 10 Dinge, die ich an der Schule hasse. Wie können Sie damit trotzdem dann in die in den Unterricht gehen, sozusagen, wenn Sie das fühlen oder wissen oder kritisieren?
Also ich muss zugeben, dadurch, dass ich schon wieder das nächste schreibe, ist es so, dass das quasi ein wenig zurückliegt und ich muss mich manchmal ein bisschen in die Zeit auch zurückversetzen. Auf der anderen Seite funktioniert das ganz wunderbar, denn der Untertitel ist ja auch, und wie wir sie ändern können. Ich glaube, dass ich nicht der einzige Lehrer oder die einzige Lehrerin bin, die Dinge am System selber problematisch findet. Und das ist auf der einen Seite anekdotische Evidenz, auf der anderen Seite ist meine anekdotische Evidenz natürlich auch sehr geballt, weil mir dauernd Lehrkräfte schreiben zu diesen verschiedenen Themen. Das heißt, ein System oder verschiedene Ebenen innerhalb von einem System problematisch zu finden und trotzdem hinzugehen und zu versuchen, das zu verändern, finde ich, widerspricht sich gar nicht so sehr. Problematisch wird es halt, wenn Leute, wie es ja immer mehr auch geschieht, die Schulen dann verlassen. Denn das würde das Problem, was wir ja gerade haben, nochmal zusätzlich verstärken.
Also es ehrt Sie auf jeden Fall, dass Sie noch am Ball bleiben. Und es freut mich zu hören, so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass vielleicht das nächste Buch einen hoffnungsvolleren Titel hat oder etwas vielleicht wieder in die andere Richtung geht. Aber mich würde interessieren, wann ist es bei Ihnen persönlich das erste Mal aufgefallen, dass vielleicht mit den Ideen, mit der Motivation, mit der Sie in den Job gegangen sind, weil Sie das leidenschaftlich gerne sind, Lehrer, dass es nicht so funktioniert oder so ist, wie Sie sich das vorgestellt haben? Wann war da so ein Moment oder gab es einen Moment?
Sofort. Ja, es gab sofort, also sofort, im Referendariat sofort. Und zwar, also wenn man sofort auf einen Zeitraum beschränken kann. Und zwar habe ich in meinem Referendariat, das ist mittlerweile 12 Jahre her, angefangen zu bloggen. Eigentlich ist es so, dass ich auch nicht richtig gebloggt habe, sondern ich habe Sachen geschrieben, ausgedruckt und an die Tür des Seminarräume befestigt und habe meinen Namen auch nicht drunter geschrieben, habe mal geguckt, wie die Leute reagieren. Das heißt, im Referendariat selbst hatte ich schon das Gefühl, ey, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Also zum Beispiel dieser Widerspruch, man soll authentisch sein auf der einen Seite und dann soll man aber so sein, wie die jeweilige Fachleitung möchte, dass man eben authentisch ist. Das ist ja irgendwie ein Widerspruch. Und als ich dann im Referendariat an der Schule war, an der ich auch mein Praxissemester gemacht habe, haben mir ganz viele Sachen Spaß gemacht. Aber ich glaube, der dritte Blogartikel jemals war, der hieß irgendwas mit Probleme der Notengebung. Da ist mir nämlich damals schon aufgefallen, komisch. Also ich bin jetzt wirklich motiviert, ich habe auch Energie und Energie überträgt sich auch. Das ist ganz klar so, das kriege ich immer noch mit. Aber egal, was ich mache, es kommt immer diese Frage, kriegen wir da eine Note für oder nicht? Und was ist dann eigentlich die Schlussfolgerung daraus? Also wenn man sagt, nee, wir kriegen keine Note. Und das hat, damals hat mich das schon echt umgetrieben. Ich habe das geschrieben, das gab auch, fanden nicht alle gut, glaube ich, von der damaligen Schule. Aber das hat sich dann so ein bisschen weiter durchgezogen. Und jetzt beschäftige ich mich ja auch schon seit längerer Zeit eben mit Noten, mit Inhalten, mit Stoff. Also vieles von dem, was in dem Buch gelandet ist, war tatsächlich von Sekunde 1 ein Thema. Allerdings differenzieren sich die Sachen dann natürlich auch ein bisschen aus.
Wenn wir mal beim Thema Noten bleiben, finden Sie die per se nicht gut und warum?
Was wichtig ist zu sagen, das ist keine Meinung, sondern es ist wissenschaftlich belegt, dass Belohnungen nicht funktionieren, erstmal. Belohnungen oder machen wir es etwas differenzierter. DC und Ryan haben herausgefunden, Belohnungen funktionieren nur dann, wenn es ganz langweilige Aufgaben sind und wenn man dann nicht weiß, dass es eine Belohnung gibt. Das heißt, sobald eine Aufgabe Kreativität erfordert oder Sinnstiftung im weitesten Sinne, und das sind ja alles Dinge, die in der Schule eine Rolle spielen sollten, tötet man diese Motivation durch Belohnung eigentlich ab. Nach und nach. Weil alles, was man tut, zu einem Aushandlungsprozess wird. Und ich glaube, das kennen Eltern auch. Kein Elternteil würde, glaube ich, anfangen, ein Kind fürs Aufräumen des Klassenzimmers zu bezahlen. Weil man wüsste, sobald ich einmal die Bezahlung eingesetzt habe, wird das Kind nie wieder aufräumen, wenn ich nicht mehr bezahle. Und das ist das, was ich so problematisch finde. Auf der anderen Seite kommen dann Leute und sagen, naja, das ist immer so der erste Take, den ich kriege, wenn ich sage, Noten finde ich schädlich, kann man ja fast sagen. Ja, aber wir leben doch in einer Leistungsgesellschaft. Also die Kinder müssen doch an die Leistungsgesellschaft gewöhnt werden. Und da sage ich dann meistens, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Hört sich komisch an, ist aber so. Weil erstens werden mit Noten ja auch nur ganz bestimmte Dinge bewertet. Und zweitens ist Leistung, das weiß jeder, unabhängig von einer Note. Also sonst würde unsere Gesellschaft ja ganz anders aussehen. Ja? Das heißt, für mich geht es eben darum, und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der für mich auch immer wichtiger geworden ist, Relevanz dessen, was man tut, für die Kinder ersichtlich zu machen. Warum machen wir eigentlich das, was wir machen? Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass alle danach sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden, ich bin Feuer und Flamme. Es kann bedeuten, dass man sagt, ja, ich verstehe es, finde ich trotzdem blöd. Aber es nicht zu tun, koppelt die Kinder vom Wichtigsten ab, was sie haben, nämlich vom Potenzial zu lernen. Denn Wissen kann man nachholen. Also ich habe Germanistik studiert. Als ich angefangen habe zu studieren, war meine Kommasetzung grottenschlecht. Die kann man aber super easy, weiß ich nicht, aber ich habe sie jedenfalls so nachgeholt, dass das hinterher super gepasst hat. Was ganz schwer ist nachzuholen und was wirklich braucht, ist eine Haltung zu sich selbst und zu den Dingen, die neugierig ist, wo man sagt, okay, ich will das jetzt auch weiter lernen. Und übrigens, das ist so ein bisschen das, was halt dann traurig ist, wenn es Lehrkräfte gibt, die das auch nicht haben. Denn dass alle Menschen lebenslang lernen sollten, ist zwar mittlerweile eine ausgelutschte Floskel, ist aber heutzutage so. Die Welt dreht sich so schnell, es ist so viel in Bewegung, dass man sich eigentlich, gerade dann, wenn man Kinder und Jugendliche auf die Zukunft vorbereitet, nicht mehr zurücklehnen kann und sagen kann, naja, ich habe einmal studiert, jetzt brauche ich eigentlich nicht weiter lernen.
Stimmt, die Haltung bringt uns gar nicht weiter. Also jetzt sowieso nicht in dieser Welt, die sich gerade total verändert, aber auch für einen selber nicht. Ich hatte letztens eine Diskussion oder eine Unterhaltung mit meiner Tochter, die große Tochter ist 10, die kommt jetzt auf die weiterführende Schule. Und da haben wir über Schule gesprochen und sie hat mich gefragt, ob ich gerne zur Schule gegangen bin und ob ich wie meine Lehrer waren. Und da habe ich gesagt, dass ich immer gerne lerne, auch heute noch, nicht nur in der Schule. Und da hatte ich halt manche Lehrer, die haben das besser gemacht als andere. Die tolle Persönlichkeiten waren, an die erinnere ich mich noch, die anderen habe ich vergessen. Aber dass ich immer noch gerne lerne, dass ich in meinem Job ganz oft neue Sachen lernen und ausprobieren muss und dass ich das toll finde. Und dass ich deswegen gerne zur Schule gegangen bin. Ich habe eine gute Schulzeit gehabt für mich in der Erinnerung. Und da haben wir auch über diesen Punkt gesprochen, warum lernt man? Also zum Glück habe ich bis jetzt noch keine Diskussion gehabt, ich muss das lernen, damit ich eine 2 kriege oder so, sondern einfach, weil es wichtig ist, weil es Spaß macht, damit du das mehr kannst oder damit du halt, das finde ich auch als Journalistin in dieser Welt, die auch gerade mit vielen Fake News und so weiter arbeitet, ganz wichtig, damit dich die Leute nicht veräppeln, damit du nicht anderen Leuten glauben musst, sondern damit du selber entscheiden kannst und weißt, was du liest oder was herausfindest. Aber glauben Sie, dass diese Motivation bei Kindern, also oder der Wunsch, dass man etwas lernt, dass man sich erweitert, sich selbst als Mensch erweitert durch Wissen, dass der in jedem Kind eigentlich ist und dann möglicherweise durch ein System, wie jetzt zum Beispiel mit den Noten oder wie es gerade ist, auch gekillt werden kann, aber eigentlich da wäre, wenn man es richtig machen würde und dass man es fördern könnte?
Ja, Klar, aber da erzähle ich wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen auch nichts Neues. Es gibt ein Reel, das wird mir ungefähr zweimal in der Woche zugespielt, seit 5 Jahren von Gerald Hüther, der das, glaube ich, sagt. Ich selber poste das nicht, weil ich nicht der Meinung bin von Gerald Hüther in dem Fall. Ich halte den für einen ganz wichtigen Teilnehmer in diesem Bildungsdiskurs. Aber der sagt ungefähr eben das, was Sie gerade angedeutet haben. Im Grunde genommen trainiert das System Neugierde und Wissenslust ab. Und da gehe ich mit. Und wir wissen ja alle, dass das so ist. Also Kinder vom Babyalter an wollen lernen, wollen ausprobieren, tasten, schmecken, fühlen, was passiert, wenn ich das umfallen lasse. Und in der Grundschule ist das ja auch ganz viel noch der Fall, aber dann verändert sich das ein bisschen. Und jetzt sage ich auch, warum ich nicht ganz mitgehe. Gerade in der Pubertät, aber natürlich auch so, wenn man jung ist, gibt es natürlich Situationen, in denen man was nicht machen möchte, wo die Erkenntnis möglicherweise ein bisschen später kommt. Aber das meine ich nicht so im Sinne eines 50er Jahre katholischen Priesters, der das Kind schlägt und sagt, das tut mir mehr weh als dir, irgendwann wirst du schon wissen, warum. Sondern es geht darum zu sagen, Motivation und, wie Sie es gerade gesagt haben, Beziehungen sind schon wichtig. Aber der zweite Teil sagt, das Schulsystem will, dass unsere Kinder dumm sind und so. Das ist nicht so. Ja, da ist sozusagen kein, ich finde, das geht schon so ein bisschen in so eine schwierige Nebulöse, da sind Leute hinter. Sondern wenn man sich länger damit befasst, mit dem Schulsystem, und ich bin jetzt ja kein Wissenschaftler, aber im Sinne meiner Recherche habe ich das gemacht, dann wird immer klarer, dass eines der Hauptprobleme an so einem unglaublich schwer zu durchdringenden Schulsystem ist, dass es ganz schwer ist, Dinge wegzunehmen, die einmal da sind. Und dass das so ist, das kann man mit so einem einfachen Gedankenexperiment zum Beispiel machen. Das ist übrigens kein Gedankenexperiment, von dem ich immer spreche, sondern habe ich mir gerade überlegt, ich gucke mal, ob's klappt. Beziehungsweise das erste Mal habe ich, glaube ich, gestern Abend beim Einschlafen dran gedacht. Und zwar, wenn man sich vorstellt, wie sieht ein Schulgebäude aus? Wie sehen Klassen aus? Und wie sieht darin Unterricht aus? Dann würde ich schätzen, dass die meisten von uns eine relativ klare Vorstellung haben. Wenn wir uns jetzt aber eine andere Frage stellen, nämlich was mache ich, wenn ich nicht weiß, wie ein Hochbeet aufgebaut wird? Dann würden die meisten nicht sagen, oh, da gehe ich in ein Gebäude, gehe in einen Raum zu einer bestimmten Zeit mit 27 anderen, die auch nicht wissen, wie ein Hochbeet aussieht, und lass mir von einer Person, die dann da vorne steht, erklären, wie das geht. Sondern was ich mache, ist, ich kommuniziere. Hör mal, Jutta, ich will da so ein Hochbeet machen. Jutta sagt, ah, das fand ich auch schwierig, guck mal da auf YouTube. Beziehungsweise ich habe da einen Blog, na, da kannst du mal nachlesen. Gucke ich auf den Blog, da finde ich es ganz gut, allerdings hat das Video mir noch ein bisschen besser. So, über das Video sagen wir übrigens, für ganz schwierige Fälle von Hochbeeten können sich auch diesen und jenen wenden. Das ist eine digital geprägte Gesellschaft. Und die Diskrepanz zwischen dem einen und dem anderen, der Vorstellung, wie muss eigentlich Schule, Unterricht und Wissensvermittlung aussehen und wie funktioniert Lernen heutzutage, ist das, was ich versuche zusammenzubringen. Und das ist deshalb so schwierig, und dann, ne, mache ich diesen Punkt jetzt zu Ende, weil uns selber, jedem von uns, immer das normal vorkommt, was man selber erlebt hat. In der Psychologie nennt man das, glaube ich, sowas wie den Rückschaufehler. Deshalb ist es oftmals auch so, dass Bildung immer definiert wird als das, was man selber, was du hast, und dann kann man, egal, was du hast den Faust nicht gemacht, was du hast Thomas Mann nicht gelesen, was du hast dieses und jenes nicht gemacht, und selber kommt man aber nicht darauf zu sagen, naja, möglicherweise hat jemand jetzt, was weiß ich, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, den Faust nicht gemacht, kann aber eine Website programmieren, in dem dann andere Kinder und Jugendliche zu einem Thema lernen können. Also jetzt nur mal so als, ne, ins Blaue gesprochen. Und ich glaube, deshalb ist das, was du gesagt hast, gerade so wichtig, dass Eltern die Offenheit dafür haben, nicht zwangsläufig aus ihrer Perspektive alles zu beurteilen, was das Kind so mitnimmt. Was? Die 7. Klasse ist ein Kapitel weiter? Ja, vielleicht sind die ein Kapitel weiter, aber vielleicht hat die Lehrerin ganz tolle andere Sachen gemacht, die wichtig sind. Und wenn man hinterher aus der Schule rauskommt, wird keiner sagen, na, wir hätten sie jetzt eigentlich eingestellt, aber sie haben Kapitel 7 in Band 5 nicht beendet. Ja? Und da muss man sich so ein bisschen von freimachen und auch die Offenheit haben, zumindest wenn es Lehrkräfte und Schulen gibt, die schon auch neue Wege einschlagen.
Wenn wir jetzt nochmal bei den schönen Gedanken, bei den in die Zukunft liegenden Möglichkeiten, so, wenn wir dabei bleiben, wäre denn für Sie ein perfekter Schultag, ein perfekter Arbeitstag für Sie als Lehrer? Was müsste anders sein?
Gleitzeit vorne und hinten. Fangen wir mal damit an. Es wird ja immer so gesagt, dass Schülerinnen und Schüler gerade in der Pubertät, dass das Gehirn morgens noch nicht so arbeitet. Ich kann das aus meiner Sicht nicht bestätigen. Ich bin jetzt fast 42 und bei mir funktioniert das Gehirn auch nicht um 7:45 Uhr. Aber so eine Gleitzeit zum Beispiel, es gibt auch Schulen, die das machen, das fände ich toll. Dann ganz viel Selbstlernmöglichkeiten. Also das heißt, wenn ich mir das vorstelle, könnte man zum Beispiel hat man einen bestimmten zeitlichen Raum, wo unterschiedliche Schülerinnen und Schüler gerade zu unterschiedlichen Dingen etwas tun. Nicht zu verwechseln übrigens mit Willkür. Ich finde Standards auch wichtig, gerade in den basalen Bereichen. Ja, also natürlich, also kann sich keiner dagegen entscheiden, lesen zu lernen oder so. Aber es geht darum, dass man sich vorstellt, okay, wir haben ein bestimmtes Thema und einer sitzt gerade und arbeitet mit KI. Drei diskutieren was durch. Drei andere erstellen einen Podcast. Was ich so mitbekommen habe, es gibt ja Schulen, ja, eine Schule, die sehr oft genannt wird, ist das Alemannengymnasium in Wutöschingen. Es ist ein Gymnasium, da kann man Abitur machen, aber die haben keine Klassen mehr, sondern es gibt nur Selbstlerngelegenheiten. Es gibt Ruheräume, also es gibt sozusagen einen großen Raum mit so einer Treppe in verschiedene Bereiche und so weiter. Und da sind gar keine Klassen und Unterricht mehr. Aber was ich interessant fand, da haben schon auch Schülerinnen und Schüler gesagt, der Oberstufe, wir wollen wieder so ein Unterrichtskonzept. Das heißt, sowas gäbe es an meiner Schule auch. Ja? Also für diejenigen, die Lust auch haben am, ich sage jetzt mal, sokratischen Dialog. Ja, denn als Lehrkraft, das finde ich immer wichtig zu sagen, viele reagieren, also gerade Konservative reagieren so gereizt, wenn man von Lernbegleiter spricht. Mir wird es nicht darum gehen, dass eine Lehrkraft nicht mehr Dialoge führen kann, die Schülerinnen und Schüler herausfordern, motivieren. Begleiten heißt ja auch, dass man dabei ist. Nur, es ist weniger dieses, jetzt haben wir eine Stunde Englisch. Please open your book at page 7. Ja. Denn das führt unter Umständen dazu, dass es technischer wird. Okay, also perfekter Schultag. Gleitzeit, wir kommen hin. Manche Schülerinnen und Schüler machen gerade schon Hausaufgaben, die sind schon länger da, manche kommen erst gerade an. Dann gibt es eine Ankommensphase, wo gesagt wird, welche Projekte machen wir gerade, zu welchen Projekten arbeiten wir gerade. Dann gibt es einen großen Bereich von Dingen, die man machen kann. Und ich glaube, an der Schule wird es mit Sicherheit trotzdem Zeiten geben, in denen man sich auf bestimmte Dinge fokussiert. Einfach weil es praktischer ist, ja. Gerade in den Sprachen zum Beispiel, gerade in den Sprachen zum Beispiel ist es ja essentiell, dass man auch einen Gesprächspartner hat. Aber das wäre so für den Schultag. Dann gemeinsames Essen, Bewegung, ja, immer wo es geht, Bewegung, Musik und Kunst. Das sage ich jetzt so, weil natürlich kann man das auch als Fächer machen, aber da bin ich so ein bisschen stark beeinflusst von Aladin Elmar Falani, ein Soziologe, der gesagt hat, das Problem an Schulen ist, dass sie ja auch mit so vielen Voraussetzungen funktionieren. Es haben halt nicht alle Musikinstrumente zu Hause. Ja, also das heißt, man muss eine anregende Umgebung schaffen. Das würde ich auch sagen, anregende Umgebung. Und genau, und dann vom System her gedacht die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, viel mehr Schwerpunkte zu setzen. Und wenn ich darf, würde ich das kurz ausführen. All das, was ich sage, fällt ja nicht vom Himmel. Also ich sitze ja sozusagen nicht in meiner Kemenate und habe das Gefühl, die Decke fällt mir auf den Kopf und überlege mir, wie könnte es schöner sein. Sondern ich erlebe zum Beispiel in der Theater AG, was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler sich Dinge aussuchen und gerne machen. Ja, da gibt es Schüler, die sagen, eigentlich wollte ich die Schule verlassen. Weil war mir zu viel. Ich möchte gerne eher nochmal 3 Jahre machen, anstatt G8, G9. Aber ich wollte Theater machen. Und die sind freitags völlig fertig und kommen dann um 3:45 nachmittags, um mit 11 bis 8 Klässern zusammen im Theater zu machen. Und ich glaube, und das zeigt mir, wie wichtig es ist, eben was selbst zu erwähnen. Auf der anderen Seite können das aber natürlich nur diejenigen machen, die entweder schon wissen, dass ihnen das auch gut tut, oder die engagiert genug sind, das noch zusätzlich zu machen. Ich bin mir 100%ig sicher, dass es unglaublich viele Schülerinnen und Schüler gibt, denen das total gut tun würde, die aber gar nicht erst drauf kommen. Und wenn die sagen könnten, so, jetzt habe ich die 9. geschafft, ich mache jetzt Theater und dafür mache ich was anderes weg. Stichwort Kurvendiskussion. Aber ich will jetzt auch nicht mal alle Mathematiker verärgern, aber ne, für alle Lehrkräfte ist ihr eigenes Fach immer super wichtig. Aber ich finde, davon müssen wir uns aufmachen. Wenn wir das schaffen würden, dann hätte ich den perfekten Schultag. Mit den Dingen, die ich gerade angedeutet habe, mit der Räumen, mit der Umgebung, mit einem Aufbrechen von Ort, Zeit und Raum. Aber eben auch mit der Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler Schwerpunkte zu setzen, um sich, ja, man kann es glaube ich so groß sagen, selbst zu verwirklichen.
Hm. Das merkt, weiß ja jeder, wenn ich etwas mache, worauf ich Bock habe, dann ist die Uhrzeit total egal. Dann habe ich plötzlich Energie, auch wenn es 11 Uhr abends ist oder so. Ne? Und wenn ich etwas machen muss, keine Ahnung, was mich innerlich irgendwie, wo ich schon, keine Ahnung, weil ich einfach nur machen muss, also weil es irgendwie so eine Pflicht ist, dann bin ich jetzt schon im Gedanken, bin ich schon ermüdet und habe keine Lust. Ich kann es mir total vorstellen. Ich habe früher auch Theater AG gehabt und hinterher auch dann Literatur in der Oberstufe und ich habe es geliebt und wir mussten so viel auswendig lernen noch zu den ganzen, während der Abi-Prüfung und so, aber es hat so viel Spaß gemacht, einfach das Stück zu erarbeiten und dann sich zu überlegen, dann haben wir noch die Kostüme selber gemacht und wir haben uns so gefreut auf die 2 Vorführer. Also ich kann das total nachvollziehen, weil mir ging es damals auch genauso.
Der Witz an der Sache ist, also 2 Sachen. Erstens, keiner wird im Traum auf die Idee kommen zu sagen, was kriege ich denn da eine Note für? Erstens. Zweitens, Theater geht nur zusammen. Wenn man ganz am Ende dieses Stück aufführt und einer kommt nicht, dann bricht alles zusammen. Wo erleben wir solche positiven Abhängigkeiten sonst noch? Drittens, es kommt jemand und sagt, ja, aber es ist eine Kuschelpädagogik, es ist doch wirklich, es gibt doch andere Dinge, die sind viel wichtiger. Wirklich? Wo, in welchem Job kommt es nicht darauf an, sich klar und deutlich zu artikulieren, selbstbewusst zu sein, vor vielen anderen etwas zu präsentieren, Dinge abzusprechen, Probleme zu lösen, zu organisieren? Das sind sozusagen auch sehr harte Kompetenzen, die da gefördert werden, und zwar über ein Jahr. Und zwar so sehr, dass es immer, eigentlich jedes Jahr so ist, dass KollegInnen und auch Eltern sagen, Gott, ich habe den Schüler oder die Schülerin noch nie so gesehen. Was ist denn da passiert? Ja, also das sage ich auch deshalb, damit halt Leute nicht kommen und sagen, naja, also hier ist jetzt so ein bisschen Traumwelt und Theater und so, ja, aber was ist eigentlich mit, keine Ahnung, ne, Satz des Pythagoras wird immer gesagt, so. Ja. Aber auch hier, ich bin da gar nicht gegen. Ich glaube nur, dass es wahnsinnig wichtig wäre, mal auf den Prüfstand zu stellen, was ist wirklich zwingend auch notwendig, weil es gibt zu viel. Also natürlich könnte jeder, der sein Fach oder seine Fächer liebt, sagen, das ist wichtig, weil. Aber ich habe in meinem Podcast Die Schule brennt zum Beispiel mit dem Mathematiker, also mit dem Mathematikprofessor Christian Spannagel gesprochen. Und der sagt, in der Tiefe, wie Kurvendiskussionen in Schulen durchgenudelt werden, braucht das kein Mensch. Noch nicht mal die Mathematiker. Und dann denke ich, ja, gut. Also dann wäre es eigentlich mal an der Zeit, da auch den Rotstift anzusetzen, eben um solche für Schülerinnen und Schüler relevante Dinge zu machen, die dann auch nachhaltig wirksam sind. Ich weiß, es ist auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen, da hört man immer wieder nachhaltig wirksam. Aber es ist doch so, wenn Schülerinnen und Schüler aus der Schule kommen und das Gefühl haben, irgendwie hatte ich das Gefühl, nichts mitbestimmen zu können, die ganze Zeit abhängig zu sein von irgendwelchen Leuten, die mir irgendwelche Ziffern gegeben haben. Ich weiß nicht, ob das so die beste Voraussetzung für eine lebendige Demokratie zum Beispiel ist oder für eine Gesellschaft, in der man Selbstwirksamkeit schon erlebt hat.
Glauben Sie, man bräuchte vielleicht auch andere Fächer?
Ja, klar kann ich mir ganz viel vorstellen. Ich kann mir ein Fach vorstellen, Mediendidaktik, es gibt das Fach Glück, es gibt das Fach Selbstwirksamkeit, es gibt was weiß ich. Ja? Nur erstens führen die Diskussionen nicht wirklich weit aus meiner Sicht, weil man ja nicht einfach sagen kann, so das ist jetzt das Fach, sondern da ist so ein riesiger Rattenschwanz. Gegen das wäre jede andere Reform wirklich ein Problem. Und zweitens glaube ich, dass es wichtig ist, eher in den Kategorien, die es jetzt schon gibt, also es gibt schon so viele, dort wirklich Schwerpunkte zu setzen. Also in Politik spielt Finanzen und Finanzwirtschaft eine Rolle. In Deutsch geht es um Kommunikation und Medien. Das ist übrigens, also Deutsch ist das Fach, da kenne ich mich natürlich auch am meisten aus, aber das ist schon lange nicht mehr das Fach, wo man sozusagen den einen verstaubten Klassiker nach dem anderen durchprügelt, ja. Da geht es um Medien, da geht es um Kommunikation, da geht es teilweise um Kognition. Das sind alles Dinge, die finden schon auch statt. Und meine Erfahrung ist halt, dass wenn irgendwo online jemand sagt, es bräuchte das Fach X, dass der oder die nicht nachgeguckt hat, ob das nicht in Wirklichkeit schon Inhalt gibt. Das heißt nicht, das habe ich ja gesagt, dass alles gut ist, aber ich glaube, die Diskussion rund um die Fächer führt nicht so weit. Ich glaube, es führt eher weiter zu sagen, und auch das ist dann schwierig zu sagen, was ist denn schon da und wie könnte man das, was da ist, durchaus relevanter gestalten. Denn, damit ich jetzt hier nicht zum Mathematikbasher aussteige, ich lese gerade ein ganz interessantes Buch, das heißt Das Experiment sind wir von Christian Stöcker. Und da geht es darum, dass er sagt, wir leben in der großen Beschleunigung, hat er nicht erfunden, ist ein Konvolut von WissenschaftlerInnen. Die große Beschleunigung heißt, seit den 1950er Jahren gibt es ein exponentielles Wachstum in über 20 Gebieten. Und das Problem an exponentiellen Funktionen ist, wir können uns das als Menschen nicht vorstellen. Also, vielleicht, wenn ich das ganz kurz mal für die ZuhörerInnen mache, ich fand das interessant. Möchten Sie lieber, und jetzt versuchen Sie ganz schnell zu denken, lieber 2 Jahre lang jeden Monat 10.000 Euro oder 2 Jahre erst 1 Euro, dann 2 Euro, dann 4 Euro. So, und jetzt habe ich das natürlich angeteasert. Das heißt, die meisten würden sagen, das ist gegen meine Intuition, aber ich nehme den 1 Euro. Genau, weil nach 2 Jahren ist man in dem einen Fall bei 240.000 und in dem anderen Fall bei 6 Millionen. Und das heißt, wir müssen das aber begreifen. Das heißt, das ist, und das ist bei ganz vielen Sachen so, ja. Mathematik ist wahnsinnig wichtig. Wie wichtig Mathematik ist, haben wir zum Beispiel mitbekommen, bei Corona. Was heißt hier eigentlich exponentielles Wachstum? Was ist eigentlich der R-Wert und so weiter? Aber es muss halt relevant sein. Es muss halt relevant sein. Und wenn die Schüler nicht verstehen, warum das relevant ist und die sozusagen dicht machen, dann ist das das Schlechteste, was passieren kann in einer Institution. Und da kommen wir sozusagen zu dem Bild, was wir gerade eben haben, in die man ja reingeht, eigentlich, weil man dort zu lernen hat. Ja.
So wie Sie Ihren perfekten Tag quasi oder das perfekte System beschrieben haben, würde ich es verstehen auch, dass es einfach grundsätzlich, dass Deutsch, Mathe, die anderen Fächer grundsätzlich einfach auch anders kommuniziert beigebracht werden, weil es hört sich für mich auch so an, als wäre ein Miteinander auf Augenhöhe eher nochmal wichtig und auch die Schüler mitzunehmen und in ihren in ihren Motivationen zu bestärken. Also ich meine, das hört sich für mich so an, man braucht dann kein extra Fach Glück, sondern das ist sozusagen mit drin oder die Selbstwirksamkeit, wenn ich zum Beispiel so ein Projekt wie das Theaterstück mache, da sind diese ganzen Sachen sowieso mit drin, wenn man den Unterricht grundsätzlich anders gestalten würde. Glauben Sie, also Sie sind so engagiert und es gibt quasi schon konkrete Vorschläge, wie man es machen könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel allein daran denke, ich wohne in Essen in Nordrhein-Westfalen, wir haben hier viele alte Schulen, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber wenn ich jetzt allein schon denke, dass die Orte, also die Gebäude schöner sein müssten, die Klassenzimmer, die Toiletten, das wäre ja schon so ein Aufwand, allein diese Gebäude schön zu kriegen, dass die anderen Sachen, die dann darin möglich sind, die man auch noch verändern müsste, es hört sich an, als wäre es sehr schwer und würde sehr lange brauchen. Oder ist das etwas, wo ich jetzt denke, oder falsch denke, wäre es einfach, das zu ändern, das System zu ändern?
Also ganz, was wichtig ist, glaube ich, dass wir müssen Prioritäten setzen. Und die oberste Priorität ist eine gute LehrerInnen-Ausbildung. denn so ganz blöd gesagt, kann ich natürlich auch in einer Bruchbude Schülerinnen und Schüler motivieren. Und das ist auch wichtig, sonst wäre das an anderen Ländern der Welt ja auch nicht möglich. Aber das, was Sie gesagt haben, ist ein strukturelles Problem. Wir haben einen Investitionsstau von 45,7 Milliarden Euro. Also wir müssten 45 Milliarden Euro ausgeben, um überhaupt funktionale Gebäude zu haben. Da sind wir noch nicht bei dem, was Ranga Yogeshwar, ich habe den getroffen, in Niedersachsen genannt hat. Schule müssen eigentlich die schönsten Orte jeder Stadt sein. Und das ist so. Ja, ich habe letztens mit einem Redakteur gesprochen, der in diesem Apple Center war. Ich meine, die haben natürlich Geld wie Heu, ist klar. Aber der hat gesagt, der ist da durchgegangen und wollte sofort da bleiben zum Arbeiten. So müssen Schulen sein. Ne? Das ist klar. Das ist aber sehr, sehr kompliziert. Also alles im Bildungssystem ist leider kompliziert. Weshalb ich manchmal so ein bisschen spaßig sage, es ist sehr unsexy. Ja, das kann man ja hier bei den HörerInnen dann hinterher hören. So bleibt man da dran, weil das ist echt unsexy irgendwie. weil natürlich auch viele sagen so, boah, ich habe es jetzt irgendwie hinter mir. Gut, aber dann kommen die Kinder und so ist vielleicht noch was anderes. Aber das Problem ist, dass man mit Investitionen in Bildung keine Wahlen gewinnt. Man kann mit Steuererleichterungen Wahlen gewinnen, man kann damit Wahlen gewinnen, dass man ja Geld zur Verfügung stellt, wo man sozusagen sofort sieht, ja, dass sich was ändert. Aber Probleme zu beheben, die sich seit Jahrzehnten angestaut haben, das ist politisch nicht attraktiv. Und das ist eben das große Problem, das wir haben, dass, glaube ich, ich glaube, PolitikerInnen wird das klar sein, aber eigentlich geht es da vor allen Dingen um die Finanzminister, dass wenn wir jetzt ein Viertel von Viertklässlern haben, die nicht lesen können, jetzt gerade, heißt das, dass wir in 6 Jahren diese Schülerinnen und Schüler haben, die möglicherweise keinen Job haben. Das heißt, dass wir für diejenigen, die jetzt in 20 Jahren in Rente gehen, kein Geld haben, die Renten auszuzahlen. So hart muss man es halt auch sehen. Ja. Und mittlerweile bin ich mir nicht sicher, ob bei solchen harten Sachen, also bei der Frage nach der Ausstattung und so, ob man sich nicht ruhig so dieser kapitalistischen Argumentation anschließen kann. Weil alles andere hört sich immer so ein bisschen so, ah ja, wäre schon schön, wenn die Schülerinnen, aber wir hatten es damals ja auch nicht gut und so. Also kann alles bleiben, wie es ist. Aber wenn man hingeht und sagt, der Generationenvertrag funktioniert nicht mehr. Wir hatten vor 20, 30 Jahren 4 Einzahler auf einen Rentner da. Das funktioniert. Jetzt haben wir 2, bald sind es unter 2. Und wenn nicht genügend Leute in die Rentenkassen einzahlen, dann kriegt man dahinter auch nicht mehr so viel raus. Und das ist hart, aber so muss man, glaube ich, teilweise argumentieren, um zu sagen, wir sind in Deutschland, muss man ja so sagen, also ich will jetzt nicht schwarz malen, aber sowieso auf einem absteigenden Ast momentan, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Aber um eine Kehrtwende zu schaffen, können wir ja nur in das investieren, was potenziell zukunftsträchtig ist. Und wir haben eben weder Goldminen, noch Diamantenminen, noch Kobaltminen, sondern wir haben nur den Hirnschmalz der Generationen, die folgen. Und was das angeht, ne, muss man schon sagen, ist schon erstaunlich, wie viele, ne, kann man mal so sagen, wie viel die Leute so über Bildung hören oder nicht hören. Ne? Ich finde es bezeichnend, dass unsere Bundesbildungsministerin Frau Stark-Watzinger auf Platz 55 der beliebtesten PolitikerInnen ist, also auf dem letzten Platz. Und das kann man jetzt sagen, okay, es ist persönlich und der Bund hat auch nicht so viel zu sagen, das stimmt. Ja. Aber nochmal, dieses Thema ist irgendwie gesellschaftlich merkwürdig isoliert oftmals. Und das sage ich als jemand, der natürlich irgendwie relativ viel versucht, das ins Thema zu bringen. Und natürlich haben wir das Gefühl, auch die Einschläge kommen näher. Ich hoffe nur, dass aktiv etwas gemacht wird, bevor irgendwelche Populisten an der Regierung sind, die dann nämlich hingehen können, das haben die auch schon gesagt, und zum Beispiel Merz von der CDU ist ja auch schon so weit, zu sagen, was können wir nur machen, wenn wir insgesamt vor die Wand fahren? Ah ja, Mensch, wir könnten ja sagen, die Migranten sind schuld. Ja, da gibt es ganz ungünstige Konstellationen. Aber du hast mich nach was anderem gefragt. 45 Milliarden Investitionsstau heißt das, was du von den Schulen da gesehen hast, das ist auch wieder strukturell. Das ist in sehr vielen Städten so. Hier unten in Baden-Württemberg, das Gymnasium, auf das ich gehe, wir kriegen bald einen Neubau. Und ich habe manchmal so ein bisschen zynisch gesagt, ich glaube, viele Schulen würden unseren Altbau als Neubau nehmen. Also das ist schon irre, wie da die Unterschiede sind.
Also ich muss sagen, wo ich jetzt gerade dieses Apple-Bild gehört habe, also wenn ich mir vorstelle, und vielleicht müsste man es als Politiker einfach auch nochmal besser verkaufen, indem man visualisiert, weil mich hätte man als Wähler auf jeden Fall, wenn man das zur Priorität machen würde, wenn ich mir das vorstelle, dass wir irgendwelche wirklich schönen Gebäude hätten in der Welt, in unserem Land, wo die Schüler hinströmen würden, weil sich da gerne aufhalten möchten, weil es schön ist, da zu sein, weil da die guten Ideen kommen, weil man da brainstormen kann, weil man kreativ sein kann. Wenn ich das sehe, also wenn ich das vor meinem inneren Auge sehe, dann finde ich das, kann ich nicht verstehen, warum das in der Priorität nicht höher ist oder warum das anders gesehen wird. Und auch da ist es ja auch nicht nur für die Schüler, sondern ja auch für die Lehrer. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mich traurig macht, wenn ich das so als Laie beobachte, wie viele Schulen hier bei uns im Umfeld, also sowieso natürlich ein Problem haben, Lehrkräfte zu bekommen. Viele Lehrer müssen manchmal 2 oder 3 Klassen parallel betreuen, aber auch zum Beispiel Schulleiter. Es gibt bei uns in der Gegend einige Schulen, wo ein Direktor oder eine Direktorin fehlt. Und ich aus meiner Kindheit kenne das eigentlich so, dass das ein schöner Beruf ist, wenn man Lehrer ist. Das ist was Sinnvolles. Das ist etwas, wo man seine Sinnhaftigkeit sofort sieht. Und eine Schule leiten, würde ich auch denken, Mann, da kann man doch viel schaffen. Aber dass das auch nicht möglich ist, das zum Beispiel verstehe ich nicht. Das ist ein unglaublich sicherer Job. Er ist sinnstiftend, er ist wichtig. Wenn man Bock hat, macht er Spaß. Warum? Das ist ja auch ein Riesenproblem, dass man da also nicht genügend Menschen für findet, die das gerne machen möchten. Wie könnte man das ändern?
Okay, also ich meine, die Frage ist sehr, sehr groß. Ich versuche sie mal ein bisschen kleiner zu machen. Ich habe ja jetzt mit dem sogenannten Bildungsrat von unten ein Jahr lang an verschiedenen Punkten gearbeitet, in denen es darum geht, den Lehrermangel zu beheben. Ich glaube, das Problem ist, dass das, was Lehrkräfte so in Anführungsstrichen erleiden müssen, und deshalb in Anführungsstrichen, weil Lehrkräfte im internationalen Vergleich in Deutschland auch zum Beispiel gut bezahlt werden, mittlerweile relativ ungefiltert an die Öffentlichkeit kommt und junge Leute sich halt dann überlegen, will ich diese Sicherheit, von der Sie gerade gesprochen haben?
Wir können gerne du sagen.
Ja, ist jetzt auf der Hälfte, aber genau, können wir gerne machen.
Ist eine Steigerung.
Genau, also will ich diese Sicherheit, aber tue ich mir all das andere an, von dem ich gehört habe, tue ich mir an, so lange zu studieren, um dann in anderthalb Jahren Referendariat durch einen Fleischwolf gedreht zu werden und nicht zu wissen, sind meine Noten dann gut genug? Tue ich mir das an, eine Ausbildung zu haben, die möglicherweise gar nicht zu der Realität passt? Tue ich es mir an, so ein bisschen Prügelknabe der Gesellschaft zu sein, immer wenn irgendwie die nächste Studie kommt? Und ich würde sagen, ja, tu dir das an. Aber auch hier, ne? Man kann es ein bisschen vergleichen mit dem, was wir gerade gesagt haben. Wir müssten eigentlich Schulen auch aussehen und ausgestattet sein. So ein Lernraum, der schon animiert. Bräuchte man auch eben ein Ausbildungssystem, was animiert. Und was übrigens Leute anzieht, die Bock auf Gestaltung haben. Und wir haben ja jetzt so verschiedene Image-Kampagnen gehabt in den letzten Monaten. Ja, die am meisten rausgestochen ist, war die vom Kultusministerium Baden-Württemberg. Großes Bild am am Stuttgarter Flughafen gelandet und kein Bock auf Arbeit. Tu, was dir Spaß macht, werde Lehrerin. Und natürlich wird das auch aufgebläht. Fand ich auch gut in dem Fall, dass aufgebläht wurde. Ich habe mit Blasen geholfen in dem Fall, ja, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Aber unabhängig von diesem kein Bock auf Arbeit, werde Lehrer, ist das auch das Falsche, mit dem geworben wird. Also zum Beispiel, jetzt wird mit Flexibilität geworben. Ganz ehrlich, je nachdem, welche Korrekturfächer man hat, hat man nicht mehr Flexibilität. Flexibilität durch Teilzeit, ja, muss aber auch sein, weil momentan über 70% der Lehrkräfte Frauen sind. Die machen noch den größten Teil der Care-Arbeit zu Hause. Also die haben schon einen Grund. Und jetzt kommen die Leute und sagen, also die Leute, meine ich jetzt die Ministerien, und sagen so, jetzt setzen wir die Teilzeit hoch. Also das sind alles so viele Faktoren, die dazu führen, dass zumindest 10% weniger, also ungefähr 10% weniger junge Leute angefangen haben zu studieren. Und ich glaube, dieses Schlagwort, dass man den Lehrerberuf attraktiver machen muss, das stimmt. Verschiedene Dinge spielen da eine Rolle, mehr Praxisphasen, deutlichere Ausrichtung in die Praxis. In den Universitäten bräuchte man, das haben wir auch vom Bildungsrat gesagt, Fakultäten, die nur für Lehrämtler da sind, damit die nicht so das Gefühl haben, wir sind hier der Wurmfortsatz von einem Bachelorstudiengang, in dem es eigentlich darum geht, später Wissenschaftler zu produzieren und so weiter und so fort. Aber ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass kann man ein bisschen ideell und vielleicht auch utopisch nennen, dass man auch ein neues Bild davon entwickelt, was eigentlich Lehrkräfte sind.
Was würdest du denn 18-, 19-Jährigen sagen, Abiturienten, die sagen, ich hätte Bock, Lehrer zu werden? Machen?
Ja, machen. Aber ich bin an einem Teil bin ich krass konservativ, wenn man das so möchte, oder zumindest. Also ich changiere immer so zwischen konservativ und progressiv. Zumindest kriege ich das mit, wenn Leute auf mich reagieren. Ich nur Lehrer werden wollen, ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ich will was mit Menschen machen. Das ist ja nett, aber es gibt auch noch andere Sachen mit Menschen. Sondern man muss geil sein auf einen bestimmten Inhalt, ein bestimmtes Phänomen. Ich hatte das damals schon, als ich studiert habe, vor 20 Jahren, dass dann Leute so in Germanistik gesagt haben, so, oh, jetzt müssen wir hier noch so einen Roman lesen und so. Da dachte ich, Alter, spinnst du eigentlich? Und das ist übrigens auch der Bärendienst, dieser ganze Bologna-Prozess der Vergleichbarkeit und der Verschulung den Universitäten angetan hat, ja, dass Leute sozusagen aus ihrem Mindset nicht rauskommen, jetzt irgendwas machen zu müssen, was sie sich selbst ausgesucht haben. Also da könnte ich wirklich aus der Haut fahren, wenn ich irgendwie, ich bin Gott sei Dank nicht mehr so oft auf Facebook, weil das zumindest eine längere Zeit schlimmer war als Instagram. Das gleicht sich jetzt gerade aus. Aber, jedenfalls, wenn da irgendjemand, wenn die Studis irgendwie schreiben sowas wie, ja, oder die noch nicht Studis sowas schreiben wie, soll ich lieber Mathe machen oder wo kriege ich eher einen Job und so. Und dann, wenn sie im Studium sind, so, ja, welcher Professor ist irgendwie einfacher und so, ey, da denke ich, ey, das kann doch nicht wahr sein. Nicht, dass ich diesen Pragmatismus nicht verstehe, aber ey, da würde ich am liebsten schreiben, mach was anderes. Weil erstens, ja, nee, genau. Und das, gut, und das hat auch wieder so ein bisschen, es hat auch mit Incentives zu tun, ja. Aber wir kennen das ja auch. Entschuldigung, Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf. Ja, war geil. Dafür ist Studium auch da. Und ich hab auch Seminare besucht. Da konnte ich auch nichts mit anfangen in der Schule. Außer der Tatsache, ein Mensch zu werden, Entschuldigung. Man soll im Studium ja auch ein Mensch werden. Also was habe ich denn davon, wenn ich mit 23 dann vor der Klasse stehe, auf jeden Fall den Job habe, weil ich genau die Fächer gemacht habe, die gerade wichtig sind, und dann wieder einer von diesen Hampelmännern werde, die sage so, und jetzt mach das Buch auf Seite 27 auf. Ausschließlich. So, Klammer auf. Ich sage auch, öffnet euer Buch. Ich erkläre auch mal Sachen. Ich weiß, dass das System so ist. Mir geht es nicht darum zu sagen, übrigens, ich bin hier der perfekte Lehrer, seid alle wie ich. Es geht nur darum zu sagen, dass der Ansatz, Lehrkraft zu werden, der muss eben aus meiner Sicht natürlich aus einer Motivation kommen, mit jungen Menschen arbeiten zu wollen. Deshalb würde ich immer wieder sagen, es ist wahnsinnig toll, mal so Sommerkurse zu machen, ne? Um mal so zu gucken. Ne, komm ich mit so Pubertären eigentlich, komm ich damit aus? Ist das so mein Ding, ja? Aber auch zu sagen, so, boah, ich habe richtig Lust, mich da weiterzuentwickeln, in den verschiedenen Dingen, die man da so machen kann.
Das wäre auch immer ich würde das immer den jungen Menschen antworten, wenn sie fragen, was soll ich machen, aber ich weiß nicht, was ich machen will. Und was ich immer sage ist, du musst etwas finden, wo du wirklich Bock drauf hast. Und egal, ob es da einen Job gibt oder ob die Anzeichen sind, ob gebraucht wird oder so, das darf erstmal keine Rolle spielen, weil du weißt, wenn die Ausbildung fertig ist, sowieso nicht was ist. Aber es können harte Zeiten kommen. Und wenn du dann irgendwie nur den Job ausgesucht hast, weil man es machen sollte oder die Eltern wollten das oder so, das sind nicht die richtigen Gründe, sondern dein Feuer muss brennen und es muss lange brennen. Es ist viel schwieriger, sich von einem Job zu trennen als von einem Partner oder umzuziehen oder was auch immer. Also das muss hier was for life werden und deswegen muss das einfach mega, mega Bock machen. Und das ist das Wichtigste, das muss man spüren. Und dann ist es vielleicht der richtige Weg, da weiter zu gucken, was man werden will.
Ja, das ist ja einer der Gründe, warum ich auch hier wieder total konservativer Take gesagt habe, ich würde für ein verpflichtendes soziales Jahr plädieren. Da kommen die Leute, was, wie kannst du das machen? Ich habe das übrigens auch vor Steinmeier gesagt, weshalb irgendwie die Kolumne dazu relativ häufig dann gefunden wurde. Und ich verstehe das total, ja, dieser Take von Steinmeier war, ja, man soll der Gesellschaft was zurückgeben und so, dann kamen natürlich alle und haben so im Sinne für die Jugend gesagt, ja, aber da müssen die Alten auch alle, so. Nee, darum geht's mir gar nicht. Mir geht's nicht darum, der Gesellschaft was zurückzugeben. Man braucht eine Orientierung, die länger dauert als 2,5 Monate. Denn, ne, also so die Aufzählung wäre zu sagen, okay, also man ist jetzt 4 Jahre bei den Eltern, dann ist man nochmal 2 Jahre im Kindergarten, 3, 4 Jahre in der Grundschule, 5 Jahre in der weiterführenden Schule, beziehungsweise je nachdem, wie lange man ist, dann insgesamt 8 Jahre und dann hat man 3 Monate Zeit, um zu überlegen, was man für die nächsten 40 macht. Da passt die Rechnung ja nicht. So, und das, was du sagst, das hat immer damit zu tun, zu gucken, was gibt es überhaupt? Weißt du, wenn ich mir so überlege, wenn man so mit älteren Freunden, also ne, aus meiner Klasse, was machst du? Da ist einer, weiß nicht, was macht der? Pumpen für Pools. Es gibt Sachen, da denke ich, was ist denn das? Und was machst du da? Macht dir das Spaß? Also so, was gibt es überhaupt so, ja? Und genau solche Sachen, so, die kommen ja, weil man mit Menschen spricht, weil man so. Und es können sich halt nicht alle leisten, Auslandsjahr zu machen. Ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr machen. Ich verstehe jeden, der sagt, aber freiwilliges soziales Jahr ist doch viel besser. Das ist dasselbe, wie ich gerade beim Theater gesagt habe, würde ich sagen, ja, Aber diejenigen, die das freiwillige soziale Jahr machen, die wissen ja auch schon mehr, dass sie noch nicht wissen, was sie machen. Das ist ja auch ein Reflexionsprozess. Ja. Und deshalb, also wie du gesagt hast, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man auch Zeit für diese Orientierung hat. Kann natürlich auch bedeuten, dass man in der Schule da Angebote erstellt. Aber wir machen zum Beispiel ein ganz tolles Angebot an unserer Schule, Marktplatz der Berufe. Da kommen dann Eltern und dann kann man so Kurse belegen und so. Aber ganz ehrlich, dann lernt man an einem Tag 4 Berufe kennen und also es ist super, richtig gut, aber das kann man ja nicht vergleichen, ne, damit auf, sich mal wirklich so weiter zu orientieren.
Ich habe letztens mich mit einer Mutter unterhalten, deren Tochter gerade mit 14, glaube ich, nach ein halbes Jahr in Irland ist an der Schule. Und die haben in der, was ist das, 9., 10. Klasse, haben die ein halbes Jahr Orientation Year sozusagen. Man kann das wählen, man kann aber auch normal Schulunterricht machen, aber die dieses Orientation Year machen, das hat sich so mega angehört. Die können alles ausprobieren. Also nicht nur von Fächern, sondern auch, die können zum Beispiel Fallschirmspringen lernen. Die können können helfen, Robben irgendwie auf einer Station hochzupäppeln. Die können, also da gibt's so, das ist quasi so, ich würde das als so Mensch werden und deine persönliche Orientierung finden. In der Schulzeit hat man in diesem halben Jahr die Möglichkeit. Und sie sagte, die Frau, mit der ich mich unterhalten habe, sie war so glücklich, dass ihre Tochter jetzt gerade in Irland ist, in diesem halben Jahr, weil das hätte sie im Leben nicht in den 6 Monaten irgendwo anders erleben können. Und sie hat sich so gefreut, es war gerade kurz bevor die Tochter wieder zurückgekommen ist, also hat sie natürlich schon immer auch parallel immer gehört, was sie macht, aber sie hat sich so auf ihr Kind gefreut. Was hat das mit dir gemacht? Und was für ein Mensch, und da sind wir wieder beim Menschwerden, und das ein sehr wichtiger Punkt, Mensch zu werden, was hat dieses halbe Jahr dir gebracht, außer Schule, außer natürlich auch noch im Ausland zu sein, aber was für eine großartige Möglichkeit, da wollte ich auch nochmal weiter recherchieren, warum das nur in Irland ist oder ob das vielleicht woanders ist. Und das fand ich auch eine tolle Möglichkeit, einfach Menschen reifen zu lassen und auch nochmal quasi Spielwiesen zu bieten, um zu gucken, worauf habe ich vielleicht noch Bock, ganz komplett anders, parallel zum Stoff, den man lernen muss. Und das wäre auch etwas Tolles, was man hier anbieten könnte. Ne? Also wenn es jetzt vielleicht als Alternative zum sozialen Jahr nach der Schule, wobei ist vielleicht, es ist auch immer sehr so kritisch, in welchem Alter man das so macht. Ich hatte das Glück, ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt, so mit ungefähr 14, wo ich wusste, ich will unbedingt Journalistin werden. Viele aber oder die meisten in meiner Klasse, die wussten halt auch dann zum Abi auch noch nicht so genau, was sie machen wollten. Und da braucht man halt einfach Zeit. Und das kann man nicht an einem Tag.
Ich weiß es jetzt nicht mehr 100%. Ich will keine Fake News in die Welt setzen, muss jeder Hörer nochmal checken. Aber ich meine, dass das irische Schulsystem erstens 9 Jahre, dass die Schülerinnen und Schüler da 9 Jahre zusammen lernen. Übrigens andere PISA-Gewinner auch. Ja, also finde ich mal so ganz interessant, ja, weil wir haben ja immer den großen Aufschrei und dann sagen wir, okay, das System ist schlecht, also müssen wir noch mehr selektieren. Wo man dann sagen könnte, naja, also ich will jetzt nicht der Riesennestbeschmutzer sein, aber es ist ja nicht so, dass nur die 2 unteren, ich mache jetzt gerade hier Anführungsstriche, Schulformen schlecht abschneiden, sondern das Gymnasium auch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, wir müssen unsere Elite verteidigen. Obwohl es immer noch auch Leute gibt, die sagen, wir müssen im Gymnasium wieder so viel aus, so viel selektieren wie 1950, ja, damit nur noch 13% ins Gymnasium gehen und nicht 42. Egal. Auf jeden Fall, Irland 9 Jahre, beste PISA-Ergebnisse. Achso, genau, und beste PISA-Ergebnisse, genau. Und das ist einer dieser Punkte, die ich auch relativ schlecht verstehe. Denn wenn ich mit, ich bin ja in letzter Zeit habe ich ja durch das, was ich so mache, mit verschiedensten Leuten auf politischer Verantwortung ja auch sprechen können. Und die letztjährige Kultusministerkonferenz-Vorsitzende Katharina Günther-Wünsch, mit der habe ich auf dem Podium gesessen in Berlin. Die klang sehr innovativ und die hat so Sachen gesagt wie Lehrkräfte müssen mutig sein und so. Und ich glaube, 2 Monate vorher oder so habe ich die Kultusmission aus Niedersachsen getroffen, Frau Willi Hamburg, die sagte sowas wie, es sei schon erstaunlich, dass alle Preisträger des deutschen Schulpreises die Dinge trotz der Vorgaben der Kultusministerkonferenz gemacht haben, nicht wegen. Und das verursacht bei mir ehrlich gesagt eine kognitive Dissonanz, weil ich denke, okay, aber dann muss ja die Erkenntnis sein, wir gucken uns Sachen aus dem Ausland ab. Und dann kommen immer Leute und sagen, ja, kann man nicht übertragen, kann man nicht übertragen, ja, okay, verstehe ich, kann man nicht übertragen, alles klar. Aber ich habe noch nie gehört, dass, und ich weiß jetzt vielleicht ein bisschen schräger Vergleich, dass in der Industrie jemand gekommen ist und gesagt hat so, boah, 2008 gab es das Smartphone von Apple, lass uns auch ein Smartphone machen. Nee, das kann man nicht übertragen, das kann man nicht übertragen. Das macht doch keiner. Was Leute doch machen, ist zu sagen, also wo ist die geilste Idee? Und wie können wir die am besten an unsere Möglichkeiten und Strukturen anpassen? So, das verstehe ich auch nicht. Und auch dieser Satz, ja, Lehrkräfte müssen mutig sein. Denke ich so, ja, aber nach meiner Einschätzung muss man immer dann mutig sein, wenn man was macht, was gegen irgendeine Vorgabe ist. Sonst bräuchte ich ja keinen Mut. Also wieso kann man nicht politisch dafür sorgen, dass man weniger Mut braucht? So, ne? Und das ist für mich nicht ganz ersichtlich. Ist alles kompliziert und so, ist klar. Aber dass sozusagen mal so ein Bildungsruck durch Deutschland geht, da warte ich bis heute drauf. Übrigens, wenn ich das ganz kurz sagen darf, das war auch etwas, wo ich fassungslos war. Da saß die Bundesbildungsministerin bei Markus Lanz. Da hätte ich gerne neben der gesessen. Ich war ja schon mal bei Lanz, da saß die da leider nicht, aber da hätte ich gerne gesessen und sagte, dieses Jahr im Januar, sie frage sich, warum denn dann nicht für eine bessere Bildung protestiert wird. Und ich dachte so, wo warst du denn am 23. November 2023 beim bundesweiten Bildungsprotest? Das kann doch nicht wahr sein. Also ich meine, die muss ja nicht alles mitkriegen, aber das war überall, das war in der Tagesschau und so weiter. Und natürlich waren da nicht Millionen auf der Straße wie jetzt gegen den Rechtsrutsch und gegen rechtsextreme Umtriebe. Aber ein paar Tausend waren schon da. Und das hat mich doch stark gewundert.
Naja, also ich meine, man muss doch nicht, also um zu sehen, dass das System nicht gut ist, müssen ja nicht noch Menschen auf die Straße den Spiegel vorhalten. Das sieht man ja an vielen Ergebnissen. Also da gibt's, ne, oder?
Ja, kommt drauf an. Nein, naja, kommt drauf an. Also weißt du, ich glaube, der Unterschied ist. Und also wenn es um so große Veränderungen geht, ja, dann muss der Druck riesig sein. Und dass riesiger Druck im Bildungssystem was bringen kann, das hat Corona gezeigt. Im Positiven, ne? Weil wir wären lange nicht, was die Digitalisierung angeht, da, wo wir wären, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Plötzlich, also wir wissen alle, das hat nicht überall funktioniert. Und es gab Schüler, die haben wir verloren. Es gab Lehrkräfte, die haben plötzlich nichts mehr gemacht. Ist alles klar und ist total beschissen. Aber so ganz grundsätzlich hat sich da plötzlich was getan. Durch diese sozusagen extreme Kraft. Und das funktioniert, wie gesagt, nur wenn der Druck riesig ist. Und diesen riesigen Druck haben wir im Bildungssystem nicht und den haben wir deshalb nicht, weil das Leiden unterschiedlich verteilt ist. Denn, machen wir uns nichts vor, es gibt auch genug Leute, die kommen damit gut klar. Wenn man nämlich zum Beispiel selber Akademiker ist oder Akademikerin, wenn man in einem Haushalt lebt, wo man Zeit hat, für das Kind da zu sein und neben den Hausaufgaben sitzt, oder genug Geld für eine ordentliche Nachhilfe, dann passt das schon ganz gut. So. Dann ist das schon okay. Ja, gut, den einen oder anderen schlechten Lehrer hatte ich auch oder was weiß ich. Also, ne, dann kann man es so ein bisschen so wegmachen. Eine komplette Veränderung heißt ja, dass sich viel mehr Leute eingestehen müssten, so, das ist grundsätzlich nicht mehr up to date. Das ist grundsätzlich nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, wir haben es mit einer Situation, mit so einer gewissen Biedermeierlichkeit zu tun. Ja? Dass man sagt, ja, okay, ist nicht ganz so toll, aber jetzt hältst du mal durch, so lange, bis du deinen Abiturschein hast, so, und dann kannst du, dann wird es schon irgendwie besser. Aber das ist 12 Jahre. Also ich meine, das ist eine verdammt lange Zeit dafür, dass es nur okay ist. Also und zwar von allen Seiten nur okay, also sogar für diejenigen, für die es noch ganz gut ist, nur okay ist. Ne? Und deshalb vermisse ich auch so symbolische Akte. Ja? Ich meine, Scholz ist ja noch Bundeskanzler, kleiner Scherz. Also er hat jetzt ab und zu mal auch mal sich gezeigt, so, das fand ich ganz gut. Aber tatsächlich so einen Ruck, wo man sagt, und sei es symbolisch, ich weiß, der Bundeskanzler hat in der Bildungspolitik nichts zu sagen, aber wir machen einen wirklichen Gipfel. Das fände ich schon wichtig.
So, jetzt ist dieses ganze Gespräch hat trotzdem immer noch so ein bisschen eine schwere Note und ich würde gerne ungerne enden damit. Ich würde gerne mit einem kleinen positiven Ausblick enden, nämlich was kann man machen, um das anzupacken? Also es nützt ja nichts zu sagen, es sind wirklich schwere Probleme an verschiedenen Stellen, damit wir ein besseres Schulsystem, damit die Schule cooler wird und mehr Spaß macht und die Menschen da erfolgreicher durchkommen, sowohl Lehrer als auch Schüler. Sondern wo kann man anfangen? Wo kann es praktisch werden? Was kann man tun? Was können wir tun vielleicht auch?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist zu sehen, was man in seiner jeweiligen Position machen kann. Es nützt nichts zu lamentieren, ne? Das ist ganz klar. Und wenn man in der Situation ist, kann man, glaube ich, unglaublich viel machen. Es kam gerade schon mal oder gerade haben wir schon mal gesprochen über auf Augenhöhe sein. Das ist so extrem wichtig. Und auf Augenhöhe sein heißt nicht, Kumpel zu sein oder Kuschelpädagogik zu machen, sondern die Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen, denn das ist das, was mir eigentlich Hoffnung macht. Es gibt ja unheimlich viele Schülerinnen und Schüler, die was reißen wollen, die mitmachen wollen. Wir haben eine ganze Generation, eine Fridays for Future Generation, ja, von Kindern und Jugendlichen, die auf die Straße gehen, die sich engagieren wollen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich glaube, von Elternseite habe ich es ja schon ein bisschen gesagt. Das hat auch ein bisschen mit Haltung zu tun, so diese Erziehungspartnerschaft ernst zu nehmen, finde ich schon auch wichtig. Und das kann auch total im Kleinen passieren. Also, ich sage jetzt einfach mal, so eine Mail mit einem netten Wort ist unheimlich schön, ja, zu sagen, ich wollte mich nochmal bei Ihnen bedanken. Aber auch wenn was überhaupt nicht gut läuft, mal so ein bisschen kurz in sich zu gehen, 24-Stunden-Regel, ja, die Mail erstmal schreiben, nachdem der erste Ärger so ein bisschen abgeklungen ist. Und das sind Kleinigkeiten. In dem Fall zum Beispiel, die Mail später schreiben, damit verändert man nicht das Bildungssystem. Aber damit sorgt man zum Beispiel dafür, dass die Lehrkraft vielleicht sozusagen nicht noch mal mehr Druck aufbaut oder so. Ich glaube, das ist wichtig. Und für mich persönlich ist es natürlich trotzdem dafür zu trommeln. Das ist ja das, was so meine Möglichkeit ist, eine Bewusstwerdung auch zu schaffen, immer und immer wieder. Ja, zu sagen, wir können uns eigentlich nicht darauf ausruhen, wie es jetzt gerade ist, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir eine zukunftsfähige Bildung schaffen. Und nochmal, wer mir da am meisten Hoffnung gibt, das sind ehrlich gesagt die jungen Leute, die ich fast noch täglich.
In 20 Jahren, 2044, wie wird dein Schulalltag als Lehrer aussehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich weiterhin Theater mache, weiterhin mit Medien hantiere und weiterhin mit Schülerinnen und Schülern schreibe und Projekte mache. Aber ehrlich gesagt ist das eine Zeit, die ist so weit weg, das kann ich mir noch nicht richtig vorstellen. Ich hoffe, dass die Sachen, die ich mache, mir dann weiterhin viel Spaß machen, weil ich glaube, dieser lange Atem, das ist das, was, so gleichzeitig kann ich mir das so schwer vorstellen, aber das, was wichtig ist, ja, dass man nicht auf der Mitte irgendwie ausbrennt oder keine Lust mehr hat oder frustriert ist zu einem Maße, dass es nicht weitergeht. Aber ich bin da, glaube ich, ganz positiv gestimmt.
Vielen lieben Dank und euch auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Folgt uns gern auf Instagram. Netzlehrer Bob Blume, Nicole Nötzl Official. Wir freuen uns. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Immer bitte gerne her damit. und euch einen tollen Tag. Dankt den Lehrern und seid froh, wenn ihr Lehrer habt, die engagiert sind und Bock haben und die eure Kinder bereichern, mehr als nur im Unterricht. Habt einen schönen Tag.
Genau, von mir auch.
Und bitte niemals vergessen, ihr Eltern, ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald!
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.